Hinema Torf, das ist eines von hunderten von Pismonim. Das sind religiöse Volkslieder, die von den syrischen Juden unter anderem bei ihren Schabbatfeiern gesungen wurden. Hinema Torf bedeutet übersetzt so viel wie siehe, wie gut und wie angenehm es für Brüder ist, zusammen in Einigkeit zu leben. In Einigkeit und vor allem friedlich zusammenleben, das scheint aber für viele Menschen dieser Erde derzeit nahezu unerreichbar. Auch Syrien ist eines der Länder, das in den letzten Jahrzehnten immer wieder von Kriegen erschüttert und zerstört worden ist. Und abgesehen von dem unendlichen menschlichen Leid, das diese Kriege nach sich gezogen haben und noch ziehen, sind dann dort natürlich auch enorm wertvolle Kulturschätze bedroht, die teilweise tausende Jahre alt sind und einen großen Teil der kulturellen Identität der Menschen dort ausmachen. Und im Grunde auch unsere Identität, denn einige der kulturellen Errungenschaften, die wir heute selbstverständlich zur Zivilisation zählen, bis hin zur Sesshaftwerdung und dem Ackerbau oder der Schrift, stammen aus dem Nahen Osten und somit auch aus dem heutigen Syrien. Aber glücklicherweise gibt es immer, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, auch Menschen, die sich der Rettung dieser Kulturgüter verpflichtet fühlen. Auch Professor Stefan Weber beschäftigt sich mit diesem Thema. Er ist Direktor des Museums für islamische Kunst im Pergamon-Museum in Berlin. Hallo, Herr Weber.
Hallo.
Syrien liegt Ihnen besonders am Herzen. Sie haben auch 12 Jahre in Beirut und Damaskus gelebt. Syrien hat aber auch eine furchtbare Zeit hinter sich. Bürgerkrieg, IS-Terror, 2023 dann auch noch ein schweres Erdbeben. Wie ist die Situation dort im Moment in Sachen Rettung von Kulturgütern?
Tja, ich denke mal immer wieder so an Deutschland nach dem Krieg. Ne? Wie war es denn? Erstmal erschütternd, traurig, verheerend. Also in Aleppo sind ein Drittel der Altstadt komplett zerstört, ein Drittel ist so zerstört, dass man es wieder aufbauen kann, ein Drittel steht ganz gut. Also ist der Baubestand, die gesellschaftliche Struktur, die ist langfristiger und nachhaltiger gestört. Und das, was mal war, wird auch so nicht wiederkommen. Und daher ist die Lage miserabel in dem Sinne, wirtschaftlich sowieso schrecklich. Aber Menschen, die haben ja sowas an sich, dass sie leben wollen und dass sie ja wieder irgendwann wieder anfangen, in die Zukunft zu schauen. Und das merkt man gerade in Aleppo. Es gibt so eine Aufbruchstimmung gerade. Also ein Team kam gerade zurück aus Aleppo und meinten, hey, das ist wie früher. Die Leute reden wieder miteinander. Die grüßen einen, die sagen Hallo. Und ja, ein großer Teil liegt immer noch in Trümmern. Aber es wandelt sich ein bisschen die Stimmung.
Jetzt sind Sie und das Museum für islamische Kunst auch irgendwo am Wiederaufbau in Aleppo beteiligt, und zwar über dieses Syrian Heritage Archive Project. Wie sieht denn Ihre Rolle da aus oder was ist das genau?
Ja, also als der Krieg anfing und dann symbolträchtig schon fast das Minarett von der Mojaden-Moschee von Aleppo einstürzte, der Basar brannte, einer der größten und schönsten Basare der islamischen Welt. Traumhaft, wunderbare Altstadt, ist ja vielleicht die älteste durchgehend besiedelte Stadt der Welt. Wir waren alle schockiert, wir konnten, was dann auch passierte im Bürgerkrieg, überhaupt nicht begreifen. Damit hatten wir nie gerechnet. Dass es schlimm wird, war klar, aber so schlimm. Also wir waren geschockt. Und dann kam Gott sei Dank ein Anruf aus dem Auswärtigen Amt von Philipp Ackermann, der sagte, der war damals dafür zuständig und sagte, Stefan, wir haben Gelder für Kultur, fällt dir was ein? Und na klar, fiel mir da schnell was ein. Das ist ja unser Spezialgebiet, zu dokumentieren, Altstädte zu dokumentieren. Und so haben wir uns mit dem DAI, dem Deutschen Archäologischen Institut, zusammengetan und haben angefangen, alles Wissen, was in der Forschung entstanden ist, zugänglich zu machen. Das heißt, erstmal zu digitalisieren, zu georeferenzieren. Das heißt, jedes Foto von einem Gebäude, was man hat, dann auch diesem Gebäude auf den Katasterplänen zuordnen, sodass, wenn man digital draufklickt, man praktisch diese Bilder bekommt. Also ein Archiv zu entwickeln, das erstmal erlaubt, Wissen wieder zugänglich zu machen. Das ist ja ein Problem, wenn Wissen. Das konnten wir, weil viele unserer Kollegen geflüchtet sind in der sogenannten Flüchtlingskrise. Die kamen nach Berlin oder irgendwo in Deutschland oder saßen in Istanbul fest, der eine in Malaysia. Und dann haben wir gesagt, ja komm doch, wir haben jetzt gerade ein bisschen Geld bekommen, jetzt machen wir das zusammen. Im Nachhinein hat sich das natürlich unglaublich bewährt, weil diese Menschen da ihre Netzwerke mitbringen und wir so praktisch, obwohl Embargo war, Wissen in die Altstadt reinbringen können. Inzwischen läuft das offen und wir arbeiten mit dem Freundeskreis des Museums, aber auch natürlich weiterhin mit dem Auswärtigen Amt und der Gerda-Enkel-Stiftung an der Restaurierung einzelner Gebäude, zum Beispiel des Beit Wakils, das Haus Wakil, aus dem wir ein wunderbares Zimmer im Pergamon-Museum haben, oder dokumentieren die Altstadt weiter, genauer, besser um für einen zukünftigen Masterplan, den wir gerade versuchen, nach vorne zu pushen, die Materialien zu haben. Da sitzen wirklich so inzwischen 12 Leute dran. Aleppo von oben mit einer Drohne und von unten mit Teams, die in die Häuser reingehen, aufzumessen, um eine statistische und dann auch qualifizierte Datengrundlage Haus zu Haus, Viertel zu Viertel zu haben, um nachher den Wiederaufbau besser bewerkstelligen zu können.
Ja, ich sehe schon, Netzwerken ist extrem wichtig, wenn es um die Rettung von Kulturerben geht. Jetzt haben Sie dieses Beit Wakil. War das dieses Haus, das Sie angesprochen haben?
Super, ja, genau.
Ja, Beit Wakil angesprochen. Das wird in Aleppo vor Ort wieder aufgebaut, also gerettet sozusagen. Und ein Zimmer aus diesem Haus ist bei Ihnen im Museum in Berlin. Ist das ein Beispiel für einen Kulturschatz sozusagen, der gerettet worden ist, bevor er überhaupt zerstört werden konnte?
Tolle Geschichte. Es war von einer deutschen Kauffrau, die in Aleppo lebte, vermittelt worden. Und damals haben viele Leute ihre Sachen verkauft, ihre alten Sachen. Und das Zimmer ist wirklich ganz bedeutend. Kam dann nach Berlin 1912, hätte genauso gut im Zweiten Weltkrieg hier zerstört werden können, ist es nicht, Gott sei Dank, hat dann überlebt und wurde auch gepflegt und wird jetzt also seit Jahren sehr, sehr mühevoll restauriert. Und wir eröffnen ja nächstes Jahr im Frühjahr, im Juni, das Pergamonmuseum wieder, dann wird es auch öffentlich zugänglich sein. Das ist ein prachtvolles, unglaublich tolles Zimmer und wir haben die allerweltbeste Restauratorin dazu, die sich die Techniken selber wieder erarbeitet hat in den letzten 30 Jahren. Schon toll. Und das ist aber, dieses Zimmer ist so ein bisschen so unserem Wohnzimmer geworden, weil wir uns hier treffen praktisch international. Das ist praktisch der Schlüssel, der uns die Türen geöffnet hat, um miteinander weiterzuarbeiten. Und unser Museum eigentlich seit 120 Jahren eng mit Syrien verknüpft und auch unsere Biografien sind inzwischen verknüpft. Also wir kennen uns seit fast schon Generationen. Und das war natürlich jetzt für uns natürlich nochmal besonders schön zu sagen, okay, dadurch, dass viele Syrer nach Deutschland kommen, können wir denen hier auch eine Rolle geben. Inzwischen gibt es viele, die zwei Pässe haben und diese Brückenfunktion so automatisch ausfüllen, hin und her reisen. Und aufgrund dieser Brückenfunktion ihre Kenntnisse, ihr Wissen, ihre Energie, ihre Liebe für die Dinge auch wieder vor Ort einsetzen können. Und ich freue mich unglaublich, dass jetzt dieses Team in Aleppo arbeitet und unglaublich tolle Arbeit macht. Also es ist faszinierend, wie dieses Beit Wakil wieder aus den Ruinen auferstanden ist. Und wir können hier mit diesem Aleppo-Zimmer und dem Wissenstransfer und den Menschen, die hinterher gehen, eine so tolle Geschichte erzählen, die, glaube ich, ein gutes Beispiel für Deutschland, wie stolz wir darauf sein können, dass wir Menschen haben, die zwei Sprachen sprechen, die zwei Wissen haben, sozusagen die zwei Personen in sich vereinigen und diese auch entsprechend einsetzen können. Das ist ein Riesenschatz und den sollten wir wirklich nicht einfach mal schnell beiseite schieben.
Ja, also da wird auch eine Kunsthandwerkerfertigkeit und Wissen gerettet. Wie wichtig ist es denn auch, wenn man an die Rettung von Kulturerbe denkt, die Bevölkerung vor Ort zu sensibilisieren für diese Schätze, die sie da haben? Denn die Menschen dort in Aleppo haben ja seit Jahrzehnten, kann man sagen, wirklich andere Sorgen als alte Häuser und Ruinen historisch korrekt wieder aufzubauen, sage ich jetzt mal flapsig.
Ja, ich frage mich auch immer, was haben wir da zu suchen? Und das Tolle ist aber immer, dass ich die letzten 40 Jahre, in denen ich in diesem Gebiet unterwegs bin und jetzt bestimmt seit fast 30 Jahren auch in Kulturerbe und Fragen der Restaurierung, die Menschen freuen sich irrsinnig, wenn man mit ihnen arbeitet und wir haben fast nur positive Erfahrungen. Auch jetzt die erste Phase haben wir letzten Oktober eröffnet, das war dann Nachbarschaftsfest, das Haus war voll und das war wirklich so ein Tag der Freude. Und sehr oft ist es so, dass zwar die Menschen eine Verbindung haben, aber die Möglichkeiten nicht sehen. Wir haben aufgrund jetzt unserer doch jetzigzeitigen, immer noch sehr guten Lage, Möglichkeiten, die andere Menschen nicht haben. Mhm. Und wenn es zu einer strukturellen Ungleichheit zwischen Gesellschaft, das oft genug zu Recht kritisiert wird, dann ist es aber auch so, dass diese strukturelle Ungerechtigkeit auch dazu führt, dass wir sagen, wenn es uns besser geht, dann kann man auch was dafür tun, zumal ja auch die Stadt Aleppo uns was gegeben hat, nämlich die Objekte im Museum. Das lief damals rechtmäßig ab, die sind geschenkt und gekauft und mit Vertrag. Es war kein Raubgut, kein Kolonialismus, das war natürlich aufgrund der ungleichen Möglichkeiten. Heute haben wir wieder ungleiche Möglichkeiten, jetzt können wir wenigstens Menschen helfen, damit ihre kulturellen Schätze, ihre Dinge, die ihnen wichtig sind, auch zu pflegen und zu retten.
Ja. Ihr kulturelles Erbe zu retten. Also zusammenfassend kann man sagen, die Rettung von Kulturgütern ist erstens reinste Sisyphus-Arbeit und Erste Hilfe ist hier nicht eine Sache von Minuten, sondern von vielen, vielen Jahren.
Kann man so sagen.
Er rettet Kultur und damit sozusagen auch einen Teil des Gedächtnisses und der Seele der Menschheit. Professor Stefan Weber vom Museum für Islamische Kunst im Pergamon-Museum in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weber.
Ja, danke Ihnen und Grüße nach Baden-Baden.
In letzter Sekunde die Rettung. Das steht heute über der Matinée in SWR Kultur.